Herzlich willkommen oder willkommen zurück bei Blutrausch, ein True Crime Podcast zweier alter Freunde, wie immer mit mir, Fabian, und dem wunderbaren, unvergleichlichen Daniel. Daniel, alles klar, alles fresh, abgesehen von der späten Aufnahmezeit und der einsetzenden Müdigkeit, wie geht's dir?
Ja, was soll ich dazu sagen, ne? Fledermausmäßig, würde ich sagen. Also Blutrausch, Mitternacht, fresh ist jetzt wirklich weit gefehlt. Nee, fresh bin ich gerade nicht.
Ja, das ist...
Also meine Natur-Freshness schwindet quasi gerade.
Ja, aber da müssen wir durch und das ist ein Fall, der wird dich wach halten, da bin ich mir relativ sicher. Aber in Anbetracht der fortgeschrittenen Stunde und auch des... ja, anstrengenden Tages, den wir beide hinter uns haben, würde ich sagen, halten wir das Anfangsgeplänkel heute so ein bisschen in Zaum und steigen relativ früh in den Fall ein. Oder hast du irgendwas mitgebracht, worüber du gerne reden möchtest?
Nee, habe ich nicht. Lass uns loslegen.
Das passt ja wunderbar, das ist ja traumhaft
so
hier. Ja.
Mega Anti in die Folge.
Ja, so Anti-Abschweifen quasi, also eigentlich so überhaupt nicht unser Style. Aber gut, ja.
Ja, wir müssen aufpassen, dass wir durch das darüber reden, dass wir Anti sind, nicht dann ins Abschweifen geraten. Das wäre dann kontraproduktiv.
Ja, aber es ist cool, einfach mal gar nicht abzuschweifen. Wir müssen unberechenbar bleiben. Ich finde das eine gute Sache.
Ja, genau. Unberechenbar und schlecht gelaunt. Ja,
mysteriös. Wir sind absolut mysteriöse Typen.
Mysteriös.
Und weiß einfach nie, was in der nächsten Folge passiert.
So sieht es aus. Das Phantom.
Ja, wir steigen auf jeden Fall dann ein, dann... lege ich einfach mal los. Ich bin es eigentlich immer gewöhnt, dass du dann noch irgendwie so mindestens zweimal reinkrätschst und irgendwas zu sagen hast, aber okay. Wir sind in einem Land heute, in dem wir erst einmal waren im Laufe unserer Podcast-Geschichte, in Ägypten, 1001 Nacht, nordafrikanisches ja, Urlaubsparadies, Land mit großer Kultur, großer Geschichte. Da haben wir über den Fall der polnischen Touristin Magdalena Żuk gesprochen, ziemlich mysteriöse Geschichte. Aber heute lernen wir das Land mal von einer anderen Seite kennen, fernab von diesem Glamour und Glanz dieser Touristenbunker und Touristengegenden und begeben uns so ein bisschen auf die Spuren der, ja, der armen Leute Ägyptens, der Straßenkinder Ägyptens in dem Gebiet Kairo, Alexandria, El-Jubreia und Tanto, keine Ahnung, ich habe den Stadtnamen vergessen. Auf jeden Fall alles da so im Nildelta. Alexandria ist ja quasi, wenn man jetzt Ägypten von oben betrachtet, dann doch so links oben quasi.
Mhm.
Aber da in diesem Bereich befinden wir uns also speziell im Nildelta, bis aber links hoch nach Alexandria noch. Das ist eine, ja, ein Schauplatz der Taten, über die wir heute sprechen, oder der Geschichte, über die wir heute sprechen.
Ja, spannend. Finde ich gerade so als Location ziemlich erfrischend. Das weckt nahezu meinen müden Geist.
Ja, Ägypten ist ja ein Land, was mich immer schon fasziniert hat, tatsächlich, weil, hab ich ja schon mal erzählt, ich bin nicht so klassisch großgezogen worden mit irgendwie Märchen vorlesen oder so. Ich habe so, meine Eltern haben mir so Sagen vorgelesen und irgendwelche Geschichtsbücher. Und Ägypten hat da natürlich immer eine große Rolle gespielt und auch immer so meine Träume und meine Fantasie als Kind sehr beflügelt. Umso ernüchternder war es dann, das erste Mal irgendwann vor den Pyramiden tatsächlich zu stehen. Die stellt man sich dann doch im kindlichen Kopf irgendwie viel, viel krasser vor, auch wenn man natürlich deren, weiß ich nicht, Beschaffenheit heutzutage, da muss man den Hut vorziehen, was die Menschen geleistet haben, aber in so einem kindlichen Kopf, ja, da sieht es halt einfach nochmal viel, viel größer aus alles, ne? Viel ausladender. Du bist auch schon in Ägypten gewesen, also du teilst diese Erfahrung, ne?
Ja, allerdings hatte ich an diesem Tag die Möglichkeit zu sagen, entweder zu diesen Tempeln in Luxor zu fahren oder eben zu den Pyramiden. Und wir haben uns damals für Luxor entschieden.
Auch geil, ja.
Ja, das war auch ziemlich cool. Ja, gleichermaßen ist damit verbunden quasi, dass ich die Pyramiden nie in echt gesehen habe.
Luxor, bevor ich jetzt durcheinander schmeiße, weil wir so eine Rundreise gemacht hatten. Luxor ist dieser Tempel, der verlegt wurde, ne?
Frag mich.
Oder ist das Abu, oder ist das Abu Simbel?
Das sind Grabstätten, das ist ganz, ganz viel.
Ja, es gibt...
Ich meine nicht, dass da was verlegt wurde.
Es gibt einen Tempel, der ist, glaube ich, aufgrund des Baues des Nasser-Staudamms, hat man den so abgetragen und dann einfach verlegt. Ich glaube, Abu Simbel war das, ja. Da habe ich mich jetzt...
Ja, also das, was ich zumindest im Kopf habe, das waren aber so ein paar Besuchsorte, die wir da abgeklappert haben. Und das endete, meine ich, mit so einem Tempel. Und eben auch Grabstätten, die wir gesehen haben. Ich kann mir kaum vorstellen, dass da jetzt irgendwas verlegt worden ist. Jedenfalls hatte ich das für mich, glaube ich, krasseste Erlebnis, was so ein Gebet betrifft. Ich weiß noch, wie wir da, also man muss sich das so vorstellen, man ist dann von dieser plastischen Hotelwelt irgendwie losgefahren mit einem Bus. Es war unfassbar heiß. Ich hatte eine blaue Chino an. Und mir war so heiß. Das war so unglaublich. Es war so eine lange Hose. Ich weiß heute noch nicht, warum ich das gemacht habe. Es waren ungefähr gefühlte 50 Grad. Und da kommt man dann irgendwie an und irgendwie wurde man dann so mit diesem Touristenstrom hochgezogen, mit diesem Guide. Und auf der rechten Seite von uns war so ein großer Hügel und die Sonne schien. Und hinter uns, also es war so auf einem Berg, weißt du, und hinter uns war quasi ein kompletter Ausblick, so einfach irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was zu sehen war, jedenfalls einfach so ein Panorama. Und dann auf diesem Hügel war ein einzelner Mann, ein Mann, kniete da auf seinem Gebetsteppich und hat gebetet. Und ich habe nur gedacht, boah, Wahnsinn, Wahnsinn. Also das hat, also in dem Moment, das hat dann auch nichts unbedingt mit dem Glauben zu tun und wie auch immer was, ne? Sondern es geht einfach nur, dass ich mir gedacht habe, so, das muss für ihn der perfekte Moment sein mit diesem Ausblick, mit all dem. Das ist also wirklich ein atemberaubender Anblick gewesen. Das werde ich nicht vergessen.
Ja, das dachte ich mir tatsächlich das erste Mal in meiner Zeit im Internat in der Schweiz. Da lief das immer so ab, dass wir mittwochs immer schulfrei hatten. Dafür hatten wir Samstagsunterricht und mittwochs gab es dann immer so Ausflüge innerhalb der Schweiz. Da konnte man dann so ein bisschen, weiß ich nicht, in die Berge fahren oder ins Olympische Museum, Genfer See, dies, das, also halt so sehen, was es so zu sehen gibt. Das wurde immer so, Es wurde immer so organisiert, du konntest dich für irgendwas einschreiben.
Ja.
Und im Nachbarzimmer von mir, da haben so zwei Jungs aus Saudi-Arabien gewohnt. Ich habe mir mein Zimmer mit einem Typen aus Taiwan geteilt, James. Und die hatten dann, da sind wir in die Berge gefahren und die hatten ihre Gebetsteppiche dabei, diese Jungs aus Saudi-Arabien. Und weil die halt auch immer halt so super an ihren festen Zeiten gebetet haben und die hatten, damit die auch immer Richtung Mekka beten, hatten die in die Gebetsteppiche oben so Kompasse eingenäht. Und das war auch so ein Ding, dass wir dann so eine Tour gemacht haben durch die Schweizer Berge, geiles Wetter, Sommer, und die dann halt ihre Teppiche rausgeholt haben und gebetet haben. Und ich halt auch dachte so, es sieht so unreal aus in diesem Alpenpanorama, in diesem Bergpanorama, das erwartet man nicht, schon, ne? Ja, ja, aber es war halt auch ja, so, genau. Es war halt auch so ein total geiles Bild irgendwie, so totaler Friede irgendwie, ne?
Ja, genau, Friede passt, glaube ich, ganz gut dazu, genau.
Ja, ja, steht im Gegensatz zu dem, worüber wir jetzt sprechen, aber wir sind ja doch noch ein bisschen abgeschweift, aber
ja.
Am Anfang dieses Falles, da passt auf jeden Fall das, was du in den letzten Folgen so ein bisschen eingeführt hast, nämlich die gute alte Triggerwarnung. Wir sprechen heute auf jeden Fall von einer durchaus beachtlichen Verbrechensserie in der ägyptischen Unterwelt und einem der berüchtigsten Straßengangster der ägyptischen Geschichte auf jeden Fall.
Ja, Leute, also ich kann durchaus verstehen, warum es euch vielleicht schwerfallen wird, an dieser Stelle zu sagen, ich verzichte, denn Fabian, das klingt alles sehr interessant und spannend und ich habe richtig große Lust weiterzuhören. Nichtsdestotrotz sollte das nichts für euch sein, weil ihr zu sensibel seid. Und wenn Fabian schon eine Triggerwarnung ankündigt, dann heißt das was. Ja, oder weil eure Ohren zu jung sind, dann schaltet bitte jetzt ab. Ich für meinen Teil höre gespannt weiter.
Der Fall beginnt so ein bisschen im Jahr 2006. Da findet die Polizei, beziehungsweise da finden erstmal Arbeiter in einem U-Bahn-Tunnel, Bahntunnel, in der ägyptischen Stadt Shubra al-Khaima. Das ist die viertgrößte Stadt Ägyptens und befindet sich eben auch in diesem Nildelta. Da findet man eine Leiche im Jahr 2006 in einem Tunnel. Die Leiche stellt sich bei genauerer Betrachtung als die eines jungen Mannes heraus, eines Jugendlichen. Und das tritt so ein bisschen die Ereignisse los, über die wir heute sprechen möchten. Denn wenig später finden Behörden in der Nähe von Alexandria die Leiche eines weiteren Jugendlichen auch an einer Bahnlinie. Und wenig später findet man die Leiche eines dritten Jugendlichen in einer Location, auch entlang an einer Bahnlinie. Allerdings nicht in einem Tunnel oder sonstiges, sondern in so einer ehemaligen Station. Da stehen quasi, musst du dir vorstellen, mitten in der Wüste entlang der Bahntrasse stehen so ehemalige verrottende Wassertanks, Wassertürme. Habe ich dir auch so ein Bild von geschickt. Und da findet man eine dritte Leiche. Das ist jetzt in diesem Jahr 2006 die dritte Leiche von einem Jugendlichen in der Nähe einer Bahntrasse innerhalb von kürzester Zeit und die Behörden erkennen da ein Muster, zu dem wir jetzt kommen. Also das ist jetzt quasi so die Endphase der Geschichte, über die wir sprechen.
Aber es waren alles Jungs,
alles, ja? Jungs, ja.
Diese Leichen, okay.
Wir springen aber viele, viele Jahre zurück in der Zeit, eben in diese Slums im Nildelta. Da wird ein junger Mann geboren, Ramadan Mansour. Und der wird, wie so viele Ägypter, in totale Armut geboren. Also der ist auch ein bisschen lernbehindert. Der hat, ja, nach unseren Standards würde man sagen, eine leicht geistige Behinderung. So eine Lernbehinderung ist so ein bisschen langsam, würde man vielleicht sagen.
Ja.
Und ist, ja, wie gesagt, in einer sehr, sehr armen Familie. Die Familie, die lebt so davon, dass die quasi Müll sammelt und den zu so Recyclinghöfen bringt und dadurch dann so kleines Geld kassiert. Da gibt es in Ägypten, da gibt es eine relativ florierende Industrie, da habe ich auch schon mal einen Bericht drüber gesehen. Es gibt in Kairo so ein Ding, das heißt auch die Müllstadt. Da leben einfach nur Leute, die tagelöhnermäßig Tag ein, Tag aus irgendwelche Metalle, Müll, irgendwas sortieren, weiterverkaufen und halt kleines Geld dann dadurch einnehmen.
Also man kann sich ja nur grob vorstellen, wie wenig Geld das dann wirklich ist, ne? Also es gibt ja auch bei uns Müllsammler, ich frage mich immer, wie das so funktioniert, also dass sie damit noch so einen Groschen machen, aber halt in Ägypten, wo, wie du schon sagtest, ja eben auch ein Großteil der Bevölkerung irgendwie von Armut betroffen ist, ja.
Ja, ja.
Ist ein sehr, sehr hartes Leben.
Absolut, ja. Ramadan wird, damit wir so eine zeitliche Einordnung haben, 1980 geboren, also ist ungefähr so unser Jahrgang, mehr oder weniger. Die Familie kann sich natürlich keine Behandlung für ihn leisten, also auch für seine leichte Beeinträchtigung, da kann man nichts machen, Schule kann man sich sowieso nicht leisten. Und so sagt dann sein Vater quasi, als er 12 ist, dass jetzt langsam die Zeit gekommen ist, auf eigenen Beinen zu stehen, eigenes Geld zu verdienen und der Familie nicht länger auf der Tasche zu liegen quasi. Und er wird mit 12 quasi vor die Tür gesetzt.
Oh. Also vor die Tür gesetzt heißt wirklich raus, ja? Er musste sich eine eigene Unterkunft suchen oder musste er in Anführungsstrichen nur arbeiten?
Naja, es wird erwartet, dass er für sich selber sorgt. Er ist natürlich nach wie vor willkommen zu Hause, aber nicht mehr als Esser am Tisch, sondern eher so als jemand, der dann auch beiträgt. Also er soll dann, wenn er kommt, dann gefälligst auch ein bisschen was zum familiären Auskommen beitragen. Und er ist halt nicht mehr er ist halt nur noch als Gast erwünscht, nicht mehr als fester Bestandteil dieser Familie.
Ja, aber das heißt, der verliert auch seinen Schlafplatz.
Ja, ja, der soll jetzt gefälligst auf eigenen Beinen stehen, ja.
Boah, krass.
Er rechnet sich auf jeden Fall aus, die Stadt, in der er lebt, die ist so, ja, eine gute Stunde von Kairo entfernt, eben auch im Nildelta, und er rechnet sich in Kairo eben bessere Chancen auf so ein Tagelöhnerleben aus und zieht dann quasi dahin und, ja, macht im Prinzip so alles, was so Straßenjungs halt machen, ne? Der bettelt, klaut, wenn sich die Gelegenheit ergibt, und verkauft Taschentücher, das ist da scheinbar ein Ding zu der Zeit, so einzelne Taschentücher.
Okay.
Und hilft seiner Familie damit weiter. Kurz danach findet er dann eine erste Anstellung in einem Kaffeehaus direkt am Bahnhof in Kairo. Das ist also ganz cool. Da ist so ein Typ, dem gehört dieser Laden. Der lässt mehrere so Kids für sich arbeiten, so als Küchenhelfer, als Spüler, als irgendwas.
Ja.
Der lässt die Kids aber auch aus diversen Gründen für sich arbeiten. Dieser Mann, dem dieser Kaffeeladen gehört, das ist nicht irgendjemand. Das ist ein Mann mit dem Spitznamen El Turbini, das heißt sowas wie der Schnellzug, so heißt er, weil er tagsüber gerne in Schnellzügen in diesem Nildelta unterwegs ist, dann in den Zügen pennt und eben so die Strecken überbrückt im Zug halt quasi und so die Straßenkids in verschiedenen Regionen quasi unter sich hat und für sich klauen lässt, für sich so kleine Sachen machen lässt.
Und das mit dem Zug macht er, weil?
Ja, das ist quasi sein Büro. Also er fährt dann quasi rum zu seinen verschiedenen Locations und überbrückt die Zeit, indem er da pennt. Und so ist er halt mobil und kann seine verschiedenen Leute, die für ihn klauen gehen, dann eben halt überwachen. Und ist,
okay, verrückt, ja.
Ist vernetzt zwischen denen.
Ja, also irgendwie komisch, ne? Schwer vorstellbar das Ganze, aber okay.
Ja, also das ist da irgendwie offensichtlich so verbreitet, dass zu dieser Zeit Personenzüge. Der letzte Waggon ist immer für Gepäck reserviert. Und so Straßenkids und auch so Landstreicher, die fahren dann in diesem letzten Wagen häufig mit, weil man da eben von den Passagieren quasi separiert ist und da auch nicht kontrolliert wird. Also da ist dann irgendwie so ein Raum, wo man quasi geschützt unterwegs sein kann.
Ist das denn nicht auch ein gefundenes Fressen für die Straßenkids, wenn sie halt auch auf Diebstahl sozusagen angewiesen sind? Ich meine, wenn das ein Gepäckwagen ist.
Ja,
also,
wahrscheinlich,
hallo.
Ja. Auf jeden Fall, dieser Al-Turbini ist halt eben so bekannt dafür, dass er dadurch durch die Gegend reist und dann, wie gesagt, so von den Straßenkids, die für ihn arbeiten, verlangt er einen gewissen Anteil von dem, was die so erwirtschaften, das zieht er quasi ein für sich.
Abgefahren, ne? So im kriminellen Daueraußendienst quasi.
Ja, so kann man es nennen, ja, auf jeden Fall. Ja, und Ramadan ist halt einer von seinen kleinen Dieben und Fußsoldaten. Aber irgendwann so nach 3-4 Monaten, da drängt sich ihm die Frage auf, warum er eigentlich Al-Turbini so viel Geld abgeben muss. Und er überlegt sich, für sich einzustehen und das zurückzufordern. Also er konfrontiert den gemeinsam mit einem Freund. Und es gibt auch so einen Streit, das ist in diesem Café, spielt sich das ab, wo die quasi arbeiten. Und Al-Turbini sagt ihm dann, okay, du hast recht, ich habe dich nicht gut behandelt, ich habe Geld von dir genommen, wir müssen darüber reden, das imponiert mir, wie du hier auftrittst. Wir treffen uns heute Nachmittag im Gepäckwagen da von dem Schnellzug nach Alexandria und reden über alles.
Natürlich will er nur loswerden, ne?
Genau, natürlich endet dieses Gespräch so, dass Al-Turbini den deutlich unterlegenen Ramadan überwältigt, verprügelt, vergewaltigt, mit Rasierklingen schneidet und dann aus dem fahrenden Zug wirft.
Eieiei, wie alt ist denn Al-Turbini?
Da gibt es keine genauen Angaben drüber, das wird so ein Typ so in seinen 40ern sein, so nach dem, was man allgemein so liest, ja.
So, und du hast mir natürlich auch wieder Bilder geschickt eines Mannes, das scheint mir der gleiche zu sein. Auf der einen Seite sieht man ihn im Profil und deutliche Narben sind auf der Wange zu sehen. Ich nehme an, dass die von diesen Cuts kommen.
Ja.
Er hat also überlebt.
Das ist Ramadan, genau. Der überlebt diesen Sturz aus dem Zug. Natürlich diverse Knochenbrüche, der wird da quasi aus dem fahrenden Zug geschmissen. Ne? Sein kleiner Körper landet da in dieser Mischung aus ja, Sand und Geröll quasi. Ne? Und er hat, wie gesagt, Schnittwunden, er ist vergewaltigt worden. Das ist auf jeden Fall, hat er da einiges durchgemacht. Aber er lebt. Er wird gefunden und in ein Krankenhaus gebracht und überlebt auch. Einen Monat muss er im Krankenhaus bleiben, bis er sich halbwegs erholt hat.
Also ich freue mich natürlich, dass er überlebt hat. So, ne? Ich habe ja Grund zur Annahme, dass er der spätere Täter hier sein wird. Aber grundsätzlich freue ich mich, dass dieser 12-jährige Junge damals noch überlebt hat. Und es ist gleichzeitig total grausam und schrecklich, mal sich das anzuhören, was der in seinen jungen Jahren erleben musste.
Total, ja. Also der hatte ja von vornherein schlechte Karten. Man muss sich auch immer vor Augen halten, wenn man hier so lebt, wir sind einfach verschissene Gewinner der Geburtenlotterie. Ne? Also die Wahrscheinlichkeit, in Deutschland geboren zu werden von all den Geburten weltweit, die ist wahrscheinlich unter 1%. Ich bin jetzt kein Mathematiker, aber denke ich mal, wahrscheinlich ein 0,5% vielleicht, keine Ahnung, noch geringer vielleicht. Und so, alle Leute, die uns jetzt hier zuhören, die haben das halt in Anführungsstrichen geschafft, nichts dafür getan, aber Glück gehabt, ne? So wir auch. Und unsere Lebenswirklichkeit sah halt Gott sei Dank nie so aus, wie die, über die wir heute sprechen.
Ja, und trotzdem sind so viele Menschen unzufrieden hier, ne? Das ist schon crazy. Ich meine, klar, es gibt Probleme, es gibt große Probleme, aber wenn man das hier so hört, muss man doch wirklich sagen, hey, wow. Okay, also ich glaube, für die meisten Menschen lief es bis zum 12. Lebensjahr deutlich besser.
Ich glaube, vielen fehlt einfach, also du hast natürlich recht, es gibt Probleme, über die man reden kann, aber ich glaube, vielen fehlt der Blick über den Tellerrand. Also mich hat, obwohl ich immer schon wusste, dass es uns gut geht, mich hat damals 2009 Westafrika extrem bescheiden gemacht, was meine Beschwerdetoleranz angeht, sag ich mal.
Ja, bei mir war es 2009 tatsächlich, dass ich in Ägypten war, 2 Jahre vor dem arabischen Frühling, und man hat dann schon gewisse Vibes mitbekommen, durchaus auch durch Gespräche, dass da was brodelte.
Ja, tatsächlich, das hat man wahrgenommen. Naja, wie auch immer, Ramadan liegt einen Monat im Krankenhaus und weigert sich den Behörden zu sagen, was passiert ist. In ihm wächst im Prinzip nur ein Gedanke, er will Rache an dem Mann, der ihm das angetan hat, er will Rache an Al-Turbini und will ihn töten. Leider kommt ihm das Schicksal zuvor, Al-Turbini wird überfahren, noch bevor Ramadan ihm irgendwie was tun kann, also in einem ganz normalen Verkehrsunfall. Ja. Aber wie gesagt, er kommt als anderer Mensch aus dem Krankenhaus heraus. Er schließt sich so einer Straßengang an und lernt dann da neben Stehlen auch Einschüchterung von anderen Straßengängern. Da geht es auch gewaltsam zur Sache. Und er lernt, sich unauffällig entlang der Bahngleise zu bewegen. Also diese Straßenkinder, die fahren eben auch mit den Zügen, die fahren als schwarze Passagiere mit und die haben das quasi perfektioniert, dass die, wenn Behörden auftauchen in Bahnhöfen oder so und die sich verpissen müssen, dass die über die Dächer der Züge halt fliehen, von Zug zu Zug.
Ah, wow.
Ja, und also so quasi wie so Katzen fast schon so ganz geschmeidig und unauffällig dann verschwinden. Ne?
Also ich muss sagen, das ist eine komplett abgefahrene Kulisse hier, ne, die du uns jetzt hier mitgebracht hast. Und dieses Bild, was mich natürlich massiv an die Einstiegssequenz von Ein Colt für alle Fälle erinnert, es ist halt dieses Klettern über so fahrenden Waggons, das ist ja unglaublich gefährlich.
Ja.
Also da kannst du dir auch nur grob vorstellen, wie viele von diesen Straßenkids dabei ums Leben gekommen sein müssen.
Ja. Ja, während dieser Zeit in der Gang, da passiert etwas Komisches in Ramadan. Der entwickelt nämlich einen tiefen Hass auf Straßenkinder, obwohl er selbst eins ist. Psychologen sagen später, das könnte daran liegen, dass er in diesen Straßenkindern so diesen wehrlosen und in seinen Augen auch irgendwie wertlosen sich selber quasi sieht. Vielleicht auch diese missbrauchte Version von sich, diese geschändete Version von sich, die er als sehr gedemütigt und auch wertlos empfunden hat tatsächlich.
Das heißt, er projiziert sozusagen den Selbsthass auf andere Kids.
Das ist ein Ansatz, ein Erklärungsansatz, ja.
Ja.
Er ist durch diesen Übergriff damals durch Al-Turbini auch gezeichnet. Ein Auge von ihm wird blind bleiben. Das sieht man auch auf dem einen Foto so ein bisschen, dass seine Augen so ein bisschen nicht gleich sind, sag ich mal.
Ja, genau. Man sieht das. Das ist sein hier rechtes Auge ist so, zeigt so, also die Pupille eben ganz nach oben, wird so vom Augenlid quasi so ein bisschen abgedeckt, würde ich sagen. Jetzt könnte es natürlich ein schlechter Moment sein, einfach, ne, also ja, jeder hat ja irgendwelche Fotos, wo man komisch guckt, aber jetzt, wo du es so beschreibst, dann ergibt es natürlich Sinn.
Ja, er steigt sehr schnell auf in der Gang, in der er unterwegs ist und relativ schnell formt er dann quasi aus den engsten Leuten, die er da kennengelernt hat, seine eigene Gang. Die werden dann quasi so, die engsten Leute sollen sich quasi neue Namen geben, damit man sie dann fortan unter ihrem neuen Namen kennt, so als Wiedergeburt. Sein bester Freund Mohammed Abdul Aziz ist fortan bekannt als El-Sawasi, der ist 17, der ist sowas wie Ramadans rechte Hand in dieser neuen Gang. Und sein, ja, sag mal, zweitbester Freund Abdel Samir nennt sich Bakwa, ist mit 16 quasi der zweite Unteroffizier in der ganzen Gang. Und Ramadan nimmt sich selber den Namen des Mannes, der ihn so gequält hat. Der nennt sich selber Al-Turbini und trägt diesen Namen so ja wie so eine Trophäe. Ne? Also er hätte sich die gerne geholt, indem er den Mann auch tötet, der ihm das angetan hat. Aber er nimmt jetzt diesen frei gewordenen Namen und er ist scheinbar beseelt, dass er ein berüchtigterer Al-Turbini wird als sein Vorgänger.
Crazy. Ja, dann hat er offensichtlich diese Rechnung noch offen gehabt und das hat ihn durchaus auch begleitet. Ne?
Offensichtlich, ja.
Ja.
Vielleicht war er auch einfach nur ein super unkreativer Typ mit seiner Lernbehinderung und hat deswegen einfach den Namen genommen, den er quasi so, aber das weiß man nicht. Es wird,
wer weiß,
auch das ist so eine Deutung quasi von den Behörden. Man muss dazu sagen, das ist so ein Fall, der ist super unter dem Radar. Da ist man jetzt eben auch sehr darauf angewiesen, was man so an lokalen Quellen bekommt. Und da ist jetzt natürlich in Ägypten in den 2000er Jahren, da ist jetzt auch jetzt nicht so viel passiert mit irgendwie kriminalpsychologischer Deutung oder so. Da ist man jetzt auf wenige Quellen angewiesen, sag ich mal. Folgerichtig nennt sich seine Gangs auch dann die Turbinis, El-Turbinis. Und die werben Straßenkinder an in der Range 7 bis 13 Jahre. Da ist man so der Meinung, okay, die sind formbar. Da die sind also nicht älter, nur Jungs, 7 bis 13 Jahre. Und die müssen jetzt im Prinzip das Gleiche tun, was er damals für den Original Al-Turbini gemacht hat. Also klauen und Geld heranschaffen.
Ja.
Und das wiederholt sich quasi nach immer gleichem Rhythmus. Man ist entlang dieser Bahnstrecken zwischen Kairo und Alexandria unterwegs, macht so Gelegenheitsgeschäfte. Abends trifft man sich in irgendwelchen Hauptquartieren, also in irgendwelchen verrotteten, leeren Gebäuden, irgendwelchen Tunneln, irgendwas,
ja.
Teilt die Beute aus, schnüffelt zusammen Klebstoff, raucht Haschisch, wird halt high und bereitet sich auf den nächsten Tag vor. Also es ist halt immer so ein immer gleicher, elender Zyklus quasi.
Schrecklich. Und sie bestehlen die Reisenden hauptsächlich.
Ja, wie es genau. Ist. Ja, okay. Gerade auch so Cairo Station ist natürlich auch ein Siedepunkt und ein Ort, wo viele Touristen auch ankommen, ne? Das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen der Hauptpunkt. Aber auch die Strecke nach Alexandria, das ist so eine Strecke, die relativ häufig befahren ist, deswegen operieren die da in dieser Gegend. Kinder, die nicht mitziehen oder die zu wenig bezahlen, die auch nicht bezahlen können, die vielleicht erfolglose Monate haben oder auch andere Straßenkinder, die nicht in der Gang sind und in das Gebiet der Turbinis eindringen, die haben nichts Gutes zu erwarten. Die werden getreu des Vorbildes vergewaltigt und mit Rasierklingen bearbeitet und dann aus fahrenden Zügen geschmissen oder vor neu einkommende Züge geschmissen.
Oh nein.
Gerne auch so, dass man ihnen mit Macheten oder Äxten irgendwie die Beine beschädigt, dass sie nicht mehr weglaufen können und sie dann auf die Schienen vor die Züge schmeißt.
Wie schrecklich.
Ja, es ist absolut grauenhaft. Ramadan macht sich da auch einen Riesenspaß draus. Einen Jungen, der ihm besonders irgendwie auf den Nerv gegangen ist, dem uriniert er in den Mund, bevor ein Zug ihn überfährt. Also der ist total, total grauenhaft. Das ist jemand, der mit Furcht führt. Ne? Also jemand, der nicht unbedingt respektiert wird als Leader, sondern jemand, der einfach nur aus purer Angst die Gruppe beherrscht.
Wie alt ist der denn?
Ja, das ist jetzt so, das fängt an, als der so 16, 17 ist, ne? Also wir sind jetzt so im Jugendalter. Also
mit 16, 17 ist er so drauf.
Ja.
Das muss man sich wirklich mal reinziehen, ne? Schrecklich.
Ja.
Hier, ich habe gerade noch parallel nur mal so, um da so ein paar Zahlen zu bekommen, ja. In Kairo lebt ein signifikanter Teil der Bevölkerung in extremer Armut, sagt jetzt hier so eine KI-Übersicht von Google. Wobei Schätzungen zufolge bis zu 40-49% der Einwohner in informellen Siedlungen, Slums oder auf Hausdächern ohne grundlegende Infrastruktur wie fließendes Wasser und Strom wohnen.
Ja.
Tja, zieh das mal rein, ne? Das ist ja.
Ja, das hängt natürlich auch damit, Wahnsinn. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass so diese Metropolregion, das ja in vielen eher armen Ländern auch so ist, die halt jetzt auch wirtschaftlich eher schwach strukturiert sind, ne? Ägypten lebt in erster Linie von Tourismus und die Leute, die jetzt da, im Endeffekt ist ja nur dieser Streifen entlang des Nils bewohnt. Das Land ist ja riesengroß, aber die bewohnte Fläche ist relativ klein.
Ja.
Und Landwirtschaft wird teilweise immer schwerer, ist ein hartes Ding. Und die Leute schicken natürlich, wenn es geht, ihre Kinder nach Kairo, dass die dann irgendwo im Tourismusbereich unterkommen und da irgendwie arbeiten, um besseres Geld zu verdienen. Und so hast du einen riesen Zuzug, aber nur eine sehr begrenzte Anzahl natürlich an Leuten, die gebraucht werden. Und so landen dann eben viele in diesen prekären Milieus, ne?
Ja, mit Sicherheit. Ne? Also ich habe ja eben von diesen Gesprächen erzählt und ich weiß noch, damals in dieser Hotelanlage hat so ein junger Mann gearbeitet, so in unserem Alter damals. Und studiert war der. Das war, wie gesagt, 2009. Also da wird wohl so auch um die Mitte 20 gewesen sein. Der musste dort als Kellner arbeiten. Der war so ausstudiert. Ich weiß nicht, ob Ingenieur oder sowas, hat er, glaube ich, erzählt. Also durchaus ein gutes Studium absolviert, eine gute Ausbildung hingelegt, aber er hat einfach keinen Job gefunden, sodass er gezwungen war, diesem Kellnerjob nachzukommen. Und das kannst du dir natürlich auch vorstellen, was das bedeutet, ne? Wenn du gerade aus so einem Land, sage ich mal, wo man nicht so die größten Chancen vielleicht hat oder zumindest halt hofft, durch Bildung dem Ganzen zu entrinnen, dann es doch nicht schafft, das ist schon sehr hart.
Ja klar, und es macht ja auch was mit dir, wenn du Tag ein, Tag aus in einem Beruf arbeitest, den du nur aus Not gewählt hast und wo du vielleicht auch von deinen Fähigkeiten her eher unterfordert bist, ne?
So, und jetzt war das ja eine Person, die aber studiert hat. Also kannst du dir vorstellen, welche Jobchancen oder welche beruflichen Möglichkeiten überhaupt so ein Straßenkind haben
klar,
kann?
Klar, natürlich, die haben keine. Ägypten hat ja sowieso grundlegend super viele Probleme. Ne? Es gibt da so eine Organmafia, da habe ich mal einen ganz krassen Bericht drüber gesehen, wo speziell so mittellose Einwanderer aus dem Sudan, der grenzt ja an, wo denen quasi Organe entnommen werden für reiche Kunden aus dem Westen tatsächlich auch. Und die können aber dann, die Leute nicht anzeigen, weil die halt illegal im Land sind häufig. Ne? Also denen wird dann Geld versprochen für eine Leber beispielsweise, die kriegen aber nichts und wachen dann so klischeemäßig in so einer Eisbadewanne auf, haben kein Geld, haben keine Leber mehr oder keine Niere oder was auch immer und können aber auch keine Anzeige erstatten oder so. Ne? Und dann gibt es natürlich noch ein riesiges Problem mit Zweitfrauen. Das ist auch so eine crazy Parallelgesellschaft, dass Leute, die quasi vom Land in die Städte kommen zum Arbeiten, dass die sich ganz häufig da so eine zweite Ehefrau suchen, die auch legal heiraten und sich dann irgendwann scheiden lassen, wenn sie die nicht mehr benötigen. Und dann findet diese Frau raus, dass sie eine Zweitfrau war und hat dann aber keine Rechte. Also hat dann quasi, bekommt dann keinen Unterhalt. Wenn ein Kind gezeugt wird, hat das Kind quasi keine Unterhaltsrechte. Ne? Das ist auch total crazy, was da so gesellschaftlich insgesamt abgeht.
Total schrecklich, kaum zu glauben, dass es das gibt. Wie unfair und gemein das für die Frauen ist und wie sehr damit all diese Armut reproduziert wird. Schrecklich.
Ja, genau. Das reproduziert auch einfach unheimlich viel Elend. Auch diese Kinder, die dann da letzten Endes quasi ohne Väter und ohne das Recht auf Unterhalt aufwachsen, die landen natürlich dann auch automatisch in prekären Verhältnissen. Ne?
Genau das meinte ich damit, ja. Genau.
Ja, wie gesagt, also Ramadan, der ist berüchtigt. Ne? Also auch dieses Vergewaltigen von irgendwie ja Abtrünnigen oder von Leuten, die nicht so nach der Pfeife tanzen, das wird so ein bisschen der Modus operandi seiner ganzen Gang. Also Menschenwürde zählt da irgendwie gar nichts.
Und wir reden ja immer noch von einem Jugendlichen, ne?
Ja, ja.
Also du sagst, er ist 17, 18 Jahre alt oder so. Also von mir aus einem Heranwachsenden, so nach der deutschen Idee. Okay.
Also das zieht sich bis er Ende 20 ist, ne? Das ist ein längerer Zeitrahmen.
Okay.
Manchmal sind die auch einfach richtig, einfach machen die quasi die Kinder nichts falsch. Manchmal lesen die einfach Straßenkinder auf, er und seine Jungs, und erzählen denen, kommt mit nach Alexandria, da wartet das Paradies. Und die Kinder wissen natürlich nicht, die haben nicht den Horizont zu wissen, dass es da genauso ist wie auch in Kairo. Und die sagen denen, da ist alles umsonst, da habt ihr einen Schlafplatz, da gibt's Essen und so. Und die werden dann quasi mitgelockt mit dieser Vision von quasi einem besseren Leben und dieser Hoffnung und dann auf dem Weg, dann in den Zügen, dann eben halt auch missbraucht, gefoltert und getötet. Ne? Ja.
Die sind dieser Sache, dieser Maschinerie ja hilflos ausgeliefert. Ne? Sie haben einfach keine anderen Perspektiven und innerhalb ihrer Unterwelt ist das dann vielleicht so ein kleiner Hoffnungsschimmer, so ein Strohhalm, nach dem sie greifen wollen.
Ja, genau, das ist mit dieser Hoffnung wird gespielt, ne, weil eben Ramadan und seine Jungs, die ja alle Straßenkinder sind, die wissen natürlich um die Hoffnungslosigkeit dieses Lebens, ne, und die wissen, mit was für Hoffnung man dann diese Kinder eben ködern kann, und das macht es umso perfider, das dann so auszunutzen.
Ja,
ne?
Ja, voll.
Natürlich möchte er auch eine Familie gründen, er hat eine Frau dann irgendwann, die lernt er kennen, da ist so ein bisschen die Timeline unsicher, die heißt Azza, die spielt aber auch keine große Rolle in dieser ganzen Geschichte, denn eine größere Rolle spielt eine andere Frau namens Azza Barbesh, die er auch irgendwie kennenlernt, die ist so eine Straßenhändlerin, also macht quasi das, was er früher gemacht hat, so Kleinigkeiten verkaufen auf der Straße, und die tut es ihm irgendwie an, also soweit er irgendwie in der Lage ist, irgendwelche Emotionen für eine Person zu empfinden, kommt das ihr wohl am nächsten, die kriegt auch ein Kind mit ihm. Und er zwingt sie in so eine Pflegemutterschaft für so ein anderes Straßenkind, das er aufliest und für das er sich irgendwie verantwortlich fühlt. Das sind jetzt so, das klingt jetzt so ein bisschen liebevoll, aber er ist natürlich überhaupt nicht liebevoll. Er schickt diese Frau auf der anderen Seite auch für sich anschaffen. Als sie ein zweites Mal schwanger wird von ihm, zwingt er sie, das Kind abtreiben zu lassen, und er nutzt sie als Lockvogel für andere Frauen. Also sie lernt quasi Frauen kennen, die sie ihm zuführt, die er dann vergewaltigt. So ein bisschen Jeffrey Epstein-mäßig im kleinen Maße. Ja. Ne? So. Also diese Beziehung zu ihr, also er soll da so ein bisschen ambivalent gewesen sein, ihr gegenüber zwar schon Emotionen gehabt haben, aber hat sie halt auch sehr, sehr stark benutzt und sie halt auch mehrfach vergewaltigt. Er hat dann später vor Gericht den Satz gesagt, dass man den Charakter einer Frau nur wahrhaft erkennen kann, wenn man sie vergewaltigt. Also nur dann erkennt man, was das für eine Frau ist, was in ihr steckt, wie sie zu einem steht. Das sagt ja auch schon alles über sein Bild aus. Ne?
Eine ekelhafte Äußerung.
Ja, einfach so abartig und eklig, dass es so weit weg ist, dass man es einfach gar nicht greifen kann. Ne? So.
Nee, kann man nicht. Also sie kann ja eigentlich, also diese Äußerung kann die eigentlich wirklich nur als Abbild und wie soll man sagen, doch als Abbild dieser düsteren Unterwelt verstanden werden, wie die ticken, was die für eine Vision vom Leben haben. Also das ist aus unserer Sicht ja so weit entfernt, dass man sich das nicht, dass man es nicht in Worte fassen kann.
Ja, einfach so Sachen, die so positive, konnotierte Sachen, sowas wie irgendwie irgendwas Schönes oder irgendein Ehrgefühl oder irgendwas Gutes, Warmes gibt es da nicht. Null.
Genau das, ja.
Ja, aber für diese Azerbaijan-Bash, das wurde dann später auch nochmal irgendwo festgehalten, war das, sie hat gesagt, dass sie natürlich auch Angst vor ihm hatte, aber dass das auch trotz allem besser war als das Leben, was sie zuvor hatte. Ne? Also sie, das ist ja auch... Das
muss man sich mal vorstellen.
Wollte ich gerade sagen, das lässt ja auch extrem tief blicken, ne? Und das lässt auch nochmal so ein Schlaglicht auf diese Frauen, die auf der Straße leben, als Tagelöhnerinnen. Ne? Ich glaube, diese ganzen marginalisierten Gruppen, Straßenkinder, Straßenjungs, die haben es alle schwer genug, aber als Frau bist du, glaube ich,
genau,
auch in so einer doch sehr patriarchalen Gesellschaft dann nochmal ausgelieferter, ne?
Ja, mit Sicherheit.
Das muss man sich...
So, insbesondere dann, das könnte ich mir nämlich jetzt auch noch vorstellen, wie du eben sagtest, wenn es halt diese Zweitfrauen gab, ne, und wenn du dann eine Zweitfrau bist und quasi verlassen wirst und dementsprechend, ich sag mal wirklich, muss es ja leider so sagen, entmündigt wurdest, ja, wenn man überhaupt jemals von der Mündigkeit sprechen konnte, dann bedeutet das ja im Endeffekt, so ist meine Vermutung, dass sie dann wirklich eigentlich gar keine richtigen Chancen mehr hatten.
Ja.
Oder? Also ist sowas auch, dass man gesellschaftlich geächtet wird? Spielt sowas eine Rolle dann auch?
Sicherlich auch, ja. Also das gibt es in verschiedenen Fällen auch, ja. Langsam fällt auch den Behörden auf, dass hier überdurchschnittlich viele Straßenkinder verschwinden in dieser Zeit, aber die können quasi keine Ursache ausmachen. Also es wird quasi geschwiegen auf der Straße. Zwar kennt jeder Ramadan und seine Gang, aber alle haben halt Schiss, deswegen redet keiner. Dieser Schweigekodex ist da sehr, sehr stark. Aber wie gesagt, auch das ist ja schon mal ein krasser Punkt. Die Behörden, denen sind nämlich eigentlich diese Tagelöhner und diese Straßenkinder vollkommen egal. Und wenn selbst die registrieren, dass da eine große Anzahl verschwindet, dann spricht das einiges über das Ausmaß. Also Ramadan wird am Endeffekt für 35 Morde, die man ihm nachweisen kann, quasi verurteilt. Aber man geht da jetzt davon aus, dass die Dunkelziffer wirklich gigantisch ist, eben weil es so ein Milieu ist, wo einfach keiner vermisst gemeldet wird, wo man es nicht nachhalten kann. Ne?
Also allein ihm, ja, so viele Morde, das bedeutet also nicht nur seiner Crew, sage ich mal, sondern wirklich nur die man ihm persönlich dann zuordnen konnte.
Ja, seine Crew war jetzt da nicht unbedingt super auf Töten unterwegs, die haben halt für ihn eingetrieben, die haben auch dafür gesorgt, dass diszipliniert wurde, aber er war schon so der Blutgierige, so von denen, also die, seine Jungs, seine Gang, die hat halt, wie gesagt, die hat missbraucht, die hat verstümmelt, ne, die hat all schlimme Dinge getan, aber so diese Morde sind in der Regel von ihm verübt worden.
Boah.
Ja, es ist,
das ist sehr heftig, ja.
Es ist übertrieben, also es ist wirklich, weiß ich nicht, ganz, ganz krass, wenn man überlegt, dass so ein Mensch in so einer Parallelwelt, wo ja wahrscheinlich viele, viele Menschen leben, die eine gewisse Härte haben müssen, ne? weil das Leben sie hart gemacht hat und dass aber ein einziger es dann trotzdem schafft, da so zu herrschen, dass es so
nochmal hervorzustechen in seiner Brutalität und sowas, ne? Ja, genau, das denke ich mir auch ganz oft.
Und ja, wie gesagt, und zumal er ja auch am Anfang auch eben so einer war, ne? Er ist aus diesem gebrochenen, missbrauchten Straßenkind ist halt ein richtiger, ja, wie fast schon ein Dämon geworden, so, ne, im Endeffekt.
Genau das, ja.
Das wird später vor Gericht seine Verteidigungsstrategie sein, übrigens. Ich greife das schon mal vor.
Ja, gut, davon ist ja auszugehen.
Ja.
Dass er versucht halt genau diesen Weg zu gehen. Er wird ja auch nicht, aber keine anderen großen Möglichkeiten haben.
Nee. Im Jahr 2003, da gerät seine Gang-Imperium und diese ganze Verschwiegenheit zum ersten Mal so ein bisschen in Gefahr. Ein Mitglied seines engeren Zirkels, Fauzi, wird verhaftet von der Polizei und durch Informanten bekommt er mit, dass es da tatsächlich Verrat gab innerhalb der Gang, also dass jemand die Polizei gezielt informiert hat. Und das ist natürlich etwas, was so ja, absoluter Hochverrat ist quasi und er setzt alles daran, herauszufinden, wer der Verräter ist und er wird quasi auch fündig. Das ist ein 12-Jähriger namens Mohamed Kamal, warum auch immer der diesen Verrat begangen hat, weiß man nicht. Ob jetzt irgendwie Fauzi dem zu viel Geld abgepresst hat, ob es da irgendwelche anderen Gründe gibt oder ob die Polizei diesen Jungen einfach so lange in die Mangel genommen hat, bis der mal irgendwas gesagt hat. Ich meine, wir reden hier von einem Kind, ne, 12.
Ja,
und wenn die Polizei den dann irgendwie, je nachdem wie die den in die Mangel nehmen, dann erzählt er denen wahrscheinlich, was die hören wollen. Ne?
Ja, auf alle Fälle, ja.
Ramadan sind natürlich auf Rache und auch hier wird dann irgendwann, als man diesen Jungen findet, so die übliche Vorgehensweise angewandt. Der Kleine muss eine 3-stündige Gruppenvergewaltigung und Prügelorgie über sich ergehen lassen, 3 Stunden, bevor Ramadan ihn mit einem Betonklotz erschlägt quasi und das dann auch die Männer zwingt mit anzusehen, also die Männer, seine Gang, und ihnen damit halt die Botschaft sendet, so das passiert mit Leuten, die irgendwie gegen diesen Schweigekodex verstoßen. Das macht natürlich Eindruck und so bleibt dieser Schweigekodex weiter erhalten bis ins Jahr 2006. Da tritt ein junger Mann dieser Gang bei, der heißt Ahmed Naji. Und aus irgendeinem Grund mag Ramadan nicht. Der sieht in dem kein würdiges Mitglied dieser Gang. Der sieht in dem irgendwie nichts Besonderes, nichts Gutes. Und so nimmt er sich vor, den einfach nur zu missbrauchen und zu töten, so aus Spaß.
Wie alt ist der? Also ist das auch ein Kind oder ein Erwachsener oder
Jugendlicher? Der ist auch ein Jugendlicher, da wird kein genaues Alter angegeben, aber ich habe Fotos gesehen, ich würde sagen, der ist auch so zwischen 13 und 15.
Okay, das heißt, der wird Teil, wenn du immer also von der Gang sprichst, dann habe ich immer so den Kern im Kopf gehabt, diejenigen, die dann auch Gewalt anwenden, an den Straßenkids.
Genau, also der
und will, dann gab es immer noch so, sagen wir mal, die Handlanger, genau. Straßenkinder, die dann so die Jobs erledigt haben. War er jetzt wirklich in diesem Kern er so ein Handlanger?
Der will ein Handlanger sein, aber auch noch nicht mal das, okay. Traut Ramadan ihm zu. Der lockt ihn aber auch in so eine stille Ortschaft und vergewaltigt den halt auch. Ja. Aber dieser Ahmed Naji kann sich befreien und kann flüchten, bevor er eben nach dieser Vergewaltigung dann eben weiter körperlich irgendwie angegangen oder ermordet wird oder so. Und der hat natürlich jetzt gar nichts mehr zu verlieren. Der weiß, okay, diese Gang, der ich mich anschließen will, die will mich nicht. Der Chef wollte mich umbringen, der hat mich missbraucht. So, ich habe keinen Ort mehr, wo ich hingehen kann. Der geht natürlich direkt zur Polizei. So.
Ja, ja.
Ramadan kommt aufgrund dieser Anschuldigung 1 Monat ins Gefängnis. Allerdings nur 1 Monat, denn man kann ihm dann nicht mehr nachweisen. Nach 1 Monat muss man ihn gehen lassen. In dieser Zeit bröckelt aber jetzt so die Machtstruktur in der Gang. Seine rechte Hand Al-Sawasi, sein bester Freund, fängt in der Zeit eine Affäre mit seiner Ehefrau Asa an, die immer so ein bisschen nebenbei gelaufen ist.
Ja.
Und Al-Sawasi hilft ihr, eine Abtreibung vorzunehmen. Die hat ein Kind von Ramadan, die will das aber nicht haben. Und die treiben das ab und er gesteht ihr auch seine Liebe und die beginnen auch eine Liebschaft miteinander. Das passiert alles in diesem Monat, wo Ramadan im Gefängnis ist.
Okay.
Der kommt jetzt natürlich nach 1 Monat raus und ist furios, sind natürlich total auf Rache an diesem Ahmed Naji. Ja. Der weiß aber auch, okay, wenn der Junge jetzt irgendwie schnell verschwindet, dann...
ist auch auffällig, ne? Der muss da ein bisschen vorsichtig
genau,
sein.
Genau, dann steht die Polizei direkt bei ihm auf der Matte, so nach dem Motto. Was die nicht wissen ist, die Polizei hat mittlerweile so eine Ermittlungseinheit gegründet, die tatsächlich diesen verschwundenen Straßenkindern nachspüren soll.
Ah ja, okay, ist ja irgendwie auch nachvollziehbar,
genau.
Ne?
Und
dass da irgendwo was passieren muss.
Genau, und die sind jetzt verstärkt auch entlang dieser Bahntrassen unterwegs und die suchen sich auch Informanten unter den Straßenkindern. Also das passiert jetzt quasi alles parallel.
Mhm.
Nach einiger Zeit halten die es jetzt für sicher genug, die Rache an diesem Ahmed Naji vorzunehmen und der wird gefunden und es passiert halt das, was immer passiert, muss schlimmste Dinge über sich ergehen lassen, wird vergewaltigt, auf ihn wird uriniert, das ist auch so eine Sache, die Gang allgemein sehr gerne tut bei irgendwelchen Opfern, um die zu erniedrigen, also auf die urinieren dann, bevor man sie umbringt, das wird bei ihm auch vorgenommen, er wird geschlagen. Und dann fährt man ihn eben raus zu diesen Wassertürmen und Ramadan schmeißt ihn sich quasi wie so ein Sack Beton über die Schulter, klettert die Leiter von so einem Wasserturm hoch, selbst seine engsten Gangmitglieder unten flehen ihn an, das nicht zu machen, selbst die denken, dass es jetzt zu weit geht. Und er wirft dann eben diesen halb totgeschlagenen Ahmed Naji von diesem Wasserturm runter und der verstirbt natürlich dann an diesem Sturz.
Schrecklich, einfach nur schrecklich. Und massiv brutal und gestört, und muss man ja wirklich so sagen.
Ja, und hat natürlich auch ein klares Zeichen. Also die Gang hat sonst immer so ja, das mit den Zügen, das hat man halt so aus Bequemlichkeit gemacht, wenn man jetzt Leute vor Züge geschmissen hat, weil die Züge eben da gefahren sind, wo man gerade operiert hat, ne? Ja. Manchmal hat man auch Leute einfach in den Nil geschmissen, weil der Nil halt gerade um die Ecke war und da gibt es halt auch Alligatoren und so und die kümmern sich dann halt um alles. Aber dieses von so einem Wasserturm schmeißen, das war jetzt halt eine klare Botschaft, ne? Das ist jetzt aber das Jahr 2006 und jetzt erinnerst du dich, denn da sind wir am Anfang und die Polizei hat jetzt, wie gesagt, diese Einheit gegründet, die diesen verschwundenen Straßenkindern nachspüren soll. Und die findet jetzt eben zwei tote Straßenkinder an Zugtrassen an unterschiedlichen Orten und die findet jetzt eben auch die Leiche von diesem Ahmed Naji. Und da schließt sich dann natürlich der Kreis, die erkennen den als diesen Informanten wieder, der eben Ramadan ins Gefängnis gebracht hat und die haben jetzt auch von ihren Informanten immer wieder von dieser Turbini-Gang gehört und wissen auch, dass Ramadan der Chef der Turbinis ist.
Das heißt, sie kennen auch seine Identität.
Die kennen auch seine Identität und dieses Schweigen aus Angst, das bröckelt mittlerweile auch, es wird immer mehr auch gesprochen, weil jetzt auch mittlerweile halt klar ist, der Typ ist absolut wahnsinnig und der wendet sich halt auch immer mehr gegen Mitglieder seiner Bande. Also auch Leute, die sich nichts haben zu Schulden kommen lassen, müssen mittlerweile mit irgendwelchen willkürlichen Bestrafungen rechnen. Und klar, das ist dann natürlich, du kannst mit Angst herrschen, aber wenn du zu viel Angst verbreitest, dann wenden sich die Leute unwillkürlich gegen dich. Ne? Das ist einfach ganz klar.
Und wollen dich dann loswerden. So.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist natürlich da, was dann passiert, ja. Es ist ja für mich sowieso die ganze Zeit schwer zu verstehen, wie so ein Netzwerk funktionieren kann, das sozusagen die ganze Zeit auf Reise ist, ja, so, so ein bisschen wie dieser ursprüngliche Al-Turbini das gemacht hat. Klar, ich meine, das hat halt funktioniert, weil der so seinen engen Kreis hatte mit El-Suazi und Bakwa und so, ne, aber trotzdem muss man sich schon fragen, wie sowas auf Dauer sozusagen gut gehen kann. Offensichtlich nicht.
Ja. Ja, ja, offensichtlich nicht. Und das fliegt ihm jetzt um die Ohren. Bakwa wird verhaftet und der hat natürlich nichts anderes zu tun, als dann auch zu reden. Dem ist ja klar, dass er dann so besser wegkommt. Al-Sawazi fliegt mittlerweile auf in der Gang. Also dessen Affäre zur Azza ist aufgeflogen. Und Al-Turbini oder Ramadan will jetzt auch seinen ehemals besten Freund natürlich töten. Der macht das, was er immer macht. Der lebt das einzige Leben, was er lebt und versucht halt losgelöst von der Gang irgendwelche Straßenkinder abzuziehen, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten und zieht dann aber Informanten der Polizei ab und wird dann dabei natürlich festgenommen und auch er ist bereit auszusagen, wenn er geschützt wird, ne? Also weil so, der hat natürlich Schiss und der bangt um sein Leben.
Ja.
Und so zieht sich die Schlinge immer enger um Ramadan und er wird dann letzten Endes verhaftet. Geilerweise stecken die Behörden ihn in das gleiche Gefängnis, wo auch seine abtrünnigen Gangmitglieder sitzen, sodass er nochmal versuchen kann, kurz vor dem Prozess Al-Sawazi zu töten.
Ach, okay. Also im Gefängnis.
Ja, ja, genau. Der sticht ihm eine Rasierklinge in den Hals, aber Al-Sawazi überlebt das tatsächlich. Boah. Auch maximal dumm zu sagen, hey, du bist der Kronzeuge, das ist unser Chef Angeklagter, wir stecken euch mal so in einen Gang. Also, und ihr habt natürlich auch zusammen einen Ausgang, ne? Also es ist so.
Ja, ist auch Absicht.
Ja, das ist also, oder halt wirklich maximal ignorant, man weiß es nicht, ne?
Ja, vielleicht. Aber also wenn du sagst, er hat das sozusagen als Kronzeuge ausgesagt, dann wurde er deswegen jetzt nicht irgendwie freigesprochen von seinen Verbrechen.
Nee, der sitzt lebenslang im Gefängnis, aber er ist zumindest der Todesstrafe entgangen.
Der Todesstrafe, okay.
Ja, die hat Ramadan allerdings bekommen. Der hat vor Gericht natürlich versucht, irgendwie seine Taten abzustreiten. Der hat gesagt, er ist von einem weiblichen Djinn besessen, also so einem Djinn, das sind so Dämonen in dieser arabischen Folklore. Und ihn hat ein weiblicher Djinn besessen und der hat ihm all diese schlimmen Taten quasi abgezwungen.
Natürlich wieder weiblich, ne? Also das ist auch wirklich ein ganz komisches Frauenbild, ja.
Ja, natürlich, natürlich. Aber irgendwie, ja, funktioniert das vor Gericht nicht. Also diese Verteidigungsstrategie, die geht seltsamerweise nicht auf. Und so wird Al-Turbini dann im Jahr 2007 mit 27 gehängt. Also diese Bilder, die du hast, da ist er 27, ne? Auch wenn er aussieht wie irgendwie so ein ganz vom Leben gezeichneter 53-Jähriger, aber ist
ja, so ungefähr.
Ja, also das sagt ja auch, also diese Fotos sagen ja auch was, ne? wenn du das siehst und dir vor Augen hältst, der ist halt 27, da kann man ablesen, wie hart das Leben war, ne?
Ja, ja, komplett. Der sieht also wirklich sehr gefährlich aus und fertig. Gefährlich und fertig, würde ich sagen.
Ja, vor seiner Hinrichtung führt er die Polizisten noch zu diversen Orten, wo irgendwie Leichen dann noch gefunden werden, also zu irgendwelchen Tunneln oder, stillgelegten Gebäuden. kann dann teilweise auch noch mithelfen, die namentlich zu identifizieren, sodass man eben auf 35 identifizierbare Opfer im Endeffekt kommt, aber eben, wie gesagt, davon ausgeht, dass das eher so die Spitze des Eisberges ist.
Ja, schon krass.
Ja.
Das ist was für ein trauriges Leben, ne?
Ja, es ist...
Also wie viel Leid der einfach verbreitet hat.
Ja.
Es ist ja häufig so, dass wir noch Verständnis für die Situation und sowas aufbringen, für die Straftäter und all das. Was er erlitten hat, war auch eine total grausame Katastrophe. Aber das alles rechtfertigt ja nicht das, was jetzt hier passiert ist. Der war ja also wirklich komplett böse.
Ja, das rechtfertigt gar nichts. Ne? Und deswegen am Anfang, als er diesen Übergriff vom Original-Turbini über sich ergehen lassen musste und du dann meintest, du bist quasi froh, dass dieser 12-jährige Junge das überlebt hat, da habe ich noch gedacht so, okay, da unterhalten wir uns nachher nochmal drüber, weil was dann daraus geworden ist, er hat ja quasi diesen Unterwelt-Boss abgelöst und bei weitem übertroffen. Ne? Also der Original-Turbini war offensichtlich ein Scheißkerl, aber Ramadan hat da nochmal deutlich einen draufgesetzt.
Ja, ja, klar. Also ich meine, damit konnte man ja nur wirklich nicht rechnen. Insbesondere ich vorhin jetzt auch nicht bei dieser Erzählung. Nee,
das
aber,
konntest du natürlich nicht.
Nee, aber trotzdem ist es ja trotzdem schon so, dass wenn man so eine Geschichte hört, ich meine, Ramadan war ja nur jetzt auch ein Straßenkind wie jedes andere und man wünscht den Kids ja natürlich nur das Beste, so, ne? So, das war der Gedanke.
Ja, ja, natürlich. Ich weiß genau, wo du herkommst. Du konntest auch nicht wissen, in welche Richtung das geht, ne? Ja, einer der krassesten Kriminellen in der ägyptischen Kriminalgeschichte. Gut, das ist halt auch so ein Land, wo
wo man nicht viel erfährt.
Wo immer wieder natürlich auch so Militärdiktaturen am Werk sind, wo natürlich auch viel unter den Teppich gekehrt wird. Ne? Insofern gibt es da wahrscheinlich auch Leute, über die man gar nichts weiß, wie das in so Regimen halt immer wieder möglich ist. Ne? Aber seine Taten sind halt ganz gut dokumentiert und das ist ans Tageslicht gekommen. Ja, und kann man also nach jetzigem Wissensstand von ausgehen, dass der so innerhalb Ägyptens schon so einer der krassesten Straftäter ist, die da so rumgelaufen sind bisher.
Ah, ist schon verrückt. Wirklich verrückt. Ja, und wahrscheinlich geht das aber einfach so weiter mit diesem Business da, ne?
Ja, oder? 100%. Also ich gehe auch davon aus, dass es da längst irgendwie einen neuen Ramadan gibt. Vielleicht nicht ganz so,
ich wollte sagen,
nicht ganz so auf die Art und Weise, ne? Aber dieses Straßenkinder, zumindest Klau-Business auch bei Touristen, so, das wird es geben, das wird irgendwer unter sich haben, das gibt es überall. Ne? Ich meine, wenn du in europäischen Touristenmetropolen bist, da gibt es häufig organisierte Diebesbanden, häufig so aus Südosteuropa dann irgendwie, die halt wirklich dann auch Kinder, Jugendliche gezielt einsetzen, sei es als Ablenkung, sei es auch als ausführende Organe, auch teilweise, weil die eben wissen, dass die nicht strafmündig sind, bis zu einem bestimmten Alter, ne? Auch ein Grund, warum immer wieder darüber diskutiert wird, die Strafmündigkeit runterzusetzen, weil das eben von so Gangstrukturen oft gezielt ausgenutzt wird.
Na klar.
Ja, keine Ahnung. Das ist, ist ein schwieriges Thema. Da habe ich ja auch mal die Woche irgendwie die Frage gestellt an die Community, ob die grundsätzlich der Meinung sind, dass die Strafmündigkeit runtergesetzt werden sollte, weil es da so ein Fall in Wien gab. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Da warte ich mal noch ab, wie sich das entwickelt. Dann werden wir den wahrscheinlich auch aufgreifen. Da hat eine 14-Jährige auf einem Friedhof eine Rentnerin erstochen.
Ja, das habe ich mitbekommen.
Und das wahrscheinlich auch gefilmt und ins Internet gestellt. Und dieses Mädchen war in irgendeiner Jugendpsychiatrie aufgrund von Problemen und war scheinbar zum Tatzeitpunkt so unter Tabletteneinfluss, dass die sich gar nicht mehr richtig erinnern kann, was passiert ist. Und im Zuge dessen wurde dann auch wieder so über das Herabsetzen der Strafmündigkeit diskutiert, gerne so nach dem englischen Modell, also ab 10 Jahre wird dann individuell geprüft, also aber rein theoretisch kannst du in England ab 10 Jahren auch schon wie ein Erwachsener bestraft werden.
Ja, interessanterweise ist es ja immer so, dass diese Diskussion dann aufkocht, wenn irgendwelche Taten geschehen und danach schläft es wieder ein. Das ist irgendwie eine schwierige, mühselige Debatte, finde ich.
Ja gut, so ist der Mensch gestrickt, ne? Wenn irgendwie was passiert, dann herrscht immer so ein gewisser Aktionismus vor und dann muss das diskutiert und geändert werden und wenn da wieder so eine Ruhe einkehrt, dann vergisst man auch wieder ganz schnell das Grauen von gestern, ne? Also diese alte Dame, die da jetzt zu Tode gekommen ist.
Es wird durch ein neues Grauen abgelöst, leider.
Genau, in ein, zwei Monaten denkt keiner mehr daran und dann steht das nächste Grauen vor der Tür mit etwas Pech, ne? Und dann wird dann wieder darüber diskutiert. Das ist leider der Lauf der Dinge. Ne?
Ja, ja, absolut, ja. Gut, jetzt reden wir hier von Ägypten. Ich finde, das ist halt an der Stelle auch nicht wirklich vergleichbar.
Null, natürlich nicht, nein.
Ja, es ist einfach super dramatisch, wenn du dir überlegst, was für ein Schicksal. Wir haben ja vorhin diese aktuellen Zahlen irgendwie uns auch noch durchgelesen, was das Schicksal so von so vielen Kids irgendwie ist. Sehr schwierig, da hat man schon irgendwie den Wunsch, dass man irgendwas verändern möchte, aber wer weiß, also wie soll man das machen? Ne? Das ist natürlich sehr schwer.
Ja, ich glaube, Kriminalität wächst immer am besten auf dem Nährboden des Elends und der Armut. Ne? Das ist ganz klar. Wenn du nichts hast, dann willst du was haben, dann willst du es dir auch nehmen im Endeffekt gerne, wenn du vielleicht auch gewisse Formen des zivilisierten Lebens nicht gelernt hast und keine Perspektive und keine Chance hast. Ne? Und wenn du nichts hast, hast du vor allem auch nichts zu verlieren. Dann bist du auch eher bereit, dir was zu nehmen. Und deswegen kann man immer wieder nur sagen, der Hauptanpackpunkt, um irgendwie so Kriminalität und sowas einzudämmen und Elend einzudämmen, ist eben gegen Armut vorzugehen weltweit. Und das ist aber natürlich auch so ein Kampf gegen Windmühlen. Ne? Man könnte viel mehr machen, das weiß man auch, aber das wird dann irgendwie doch nicht so nachhaltig verfolgt. Wobei wir natürlich hier in Deutschland oder in Europa generell oder in westlichen Nationen auch oft Kriminalität aus Langeweile oder Aufmerksamkeitsgeilheit erleben. Ne? Jetzt auch wieder vor kurzem irgend so ein Beispiel, ich glaube in Berlin tatsächlich auch, wo irgendwelche Kinder, ich glaube die waren 12, irgendeinen Typen so eine U-Bahn-Treppe runtergetreten haben, also so von hinten in den Rücken getreten, dass der runtergefallen ist, Schädelbasisbruch, ne? hätte halt auch gut und gerne sterben können. Und das eben auch so, um es zu filmen und hochzuladen, so um sich cool zu fühlen, so aus purer Langeweile, ne? Das ist natürlich dann...
Ja, sowas finde ich so richtig schlimm.
Das ist total schlimm, weil es halt
das eben... Das ist für mich so richtig, also da wird mir schlecht bei, wenn ich solche Geschichten höre.
Ja,
so diese total grundlose Gewalt und die damit verbundene Mediengeilheit, da irgendwie Likes oder was zu bekommen.
Ja, und eben das, weil es grundlos ist, weil es nicht vorhersehbar ist und genau, weil diese Menschen eben damit auch noch zumindest in bestimmten Kreisen eine gewisse Form der Anerkennung bekommen, ne? Das ist einfach nicht vorstellbar.
Nee, es ist nicht vorstellbar, genau.
Ich weiß nicht, es ist sowieso momentan eine verrückte Zeit. Hast du das mitbekommen? Es gab hier auch einen Todesfall in Köln, also hier in der Nähe vor gar nicht allzu langer Zeit, vor ein paar Wochen, da hat ein junger Mann irgendwie, da war eine Feier, ich glaube eine Hochzeit oder ein Geburtstag, und der hat für sich, seine Freundin und seinen Vater einen Uber gerufen. Und der Uber-Fahrer hat dem geschrieben, dass er draußen wartet, dass er steht. Und dann sind die zu so einem stehenden Auto gegangen. Und dieser Junge, ich glaube, der war 16 oder 17, der ist vorgegangen. Und hat so die Beifahrertür aufgemacht und da saß eine Frau drin. Das war aber nicht das Uber. Und die war dann panisch, weil die dachte, der will was von ihr, der will zudringlich werden oder so. Ne? Dann hat er aber auch gesagt, so, ey, nee, ich dachte, das ist mein Uber. Dann kam ihr Freund, der kam irgendwie aus dem Haus, die wollte den abholen. Sie hat dann irgendwie panisch gesagt, der wollte ins Auto, der Freund hat halt direkt zugeschlagen, der Junge ist halt gestorben, der ist umgefallen, mit dem Kopf irgendwie aufgeschlagen, direkt gestorben. Ne?
Und, ja, ich habe die Schlagzeile auch mitbekommen, aber auch das nicht vertieft. Aber das zeigt, so wie du es beschreibst, einfach erneut diese extrem hohe Gewaltbereitschaft vieler Menschen.
Ja, vor allem dieses nicht zuhören. Ne? Also ich kann verstehen, dass man irgendwie so ein, keine Ahnung, so den Reflex hat, wenn dann irgendwie die Partnerin aufgelöst ist und denkt, jemand wollte ihr irgendwie, wollte sie bestehlen oder wollte ihr zu nahe treten, dass man sie dann schützen möchte. Aber bevor man dann da zuschlägt, hört man doch erstmal hin, was der zu sagen hat. Und wenn der dann irgendwie dann sagt, okay, ich dachte, das ist mein Uber, dann lachst du halt mal drüber, weil es eine lustige Verwechslung war. Ne? Also ich meine, man verschafft sich doch erst einen Überblick über die Situation, bevor man handgreiflich wird, das meine ich.
Ja, natürlich, das sollte man doch meinen. Aber auch die Partnerin hat ja dem Jungen auch nicht zugehört, offensichtlich.
Nee, aber gut, das ist natürlich auch wieder so eine Frage, das weiß man nicht. Ich habe im ersten Moment auch gedacht, okay, die hat nicht zugehört, die hat es vielleicht auch ein bisschen angeheizt. Jetzt weiß man wieder nicht, was hat die eventuell schon mal erlebt, und dann war die vielleicht panisch, weil die dann so ein Déjà-vu hatte.
Ja, genau, natürlich, ja, das klar. Also das ist ja immer so, das ist keine Frage, dass da mehr hinterherhängt, und das ist jetzt auch, sag ich mal, per stille Postprinzip das, was du mir jetzt erzählst. Wer weiß, was so irgendwo auf der Strecke geblieben ist, jetzt nicht bei dir, sondern irgendwo, ja. Bei der Berichterstattung, das weiß man jetzt alles nicht, ne. Nur so wie es jetzt hier klingt, denkt man sich schon so, hey, Moment, der hat sich doch entschuldigt und hat auch gesagt, dass er sich vertan hat.
Ja, es ist auf jeden Fall so maximal unnötig, dass dafür so ein junges Leben einfach genommen wurde. Ne? Das ist so,
genau.
Weiß ich nicht, da habe ich auch sehr viel drüber nachgedacht, weil das einfach, es war kein gezieltes Verbrechen, aber es war einfach so sinnlos, ne? Und auch so, wie schnell so eine Verwechslung so eskalieren kann und dann einfach so ein Leben zu Ende ist. Ne? Das ist
ja,
Wahnsinn.
Ja, ja, absolut. Och Mann.
Ja, jetzt haben wir heute über ganz viel Leid gesprochen. Ne? Einmal das Leid natürlich inhärent von diesen Leuten, die in diesen Verhältnissen leben, einfach diese schweren Verhältnisse an sich, aber natürlich auch das Leid, was dann die Kriminalität nochmal innerhalb dieser prekären Strukturen dann auch nochmal gebracht hat, durch ebenso Leute wie Ramadan, die dann da ja eben es nicht besser gemacht haben, sondern nur noch mehr Leid verbreitet haben.
Genau, also er war ein sehr spezieller Fall. Wir haben gerade schon festgestellt, dass er es offensichtlich war er noch viel, viel schlimmer als dieser ursprüngliche Al-Tubini und hat sehr viel negative Energie und Gewaltbereitschaft und so Bösartigkeit sozusagen mitgebracht, was dazu geführt hat, dass er so extrem war. Aber die für mich zentrale Frage ist eigentlich das systemische Versagen dahinter. Wie kann man was dagegen machen? Wie kann man es schaffen? Also es geht ja nicht nur um das Thema Armut an dieser Stelle. Ja, wir haben vorhin das Thema Zweitfrau angesprochen, Kinder, die vielleicht aus solchen Beziehungen entstammen, welche Chancen die möglicherweise haben oder auch nicht haben. Also dieses Große und Ganze, da gibt es ja, wie ich jetzt meine, so anhand dieser kurzen Erzählung, die wir haben, schon verschiedene Ansatzmöglichkeiten, um so ein bisschen, sag ich mal, was in eine andere Richtung zu lenken. Und gleichzeitig ist es natürlich sehr facettenreich und umfangreich und komplex und schwierig, gegen die Armut was zu tun.
Ja, das ist zum Beispiel auch so ein Thema, wie sich Kriminalität dann nochmal oft unterscheidet. Ramadan war offensichtlich ein Typ, der von dieser Armut und diesem Elend einfach nur profitieren wollte und der aufgrund von Angst geherrscht hat. Und das geht eben nur eine gewisse Zeit lang, wie wir jetzt gesehen haben.
Ich glaube, der war aber auch so richtig wütend.
Ja, ja klar, der hatte ganz, ganz viel Wut und Hass in sich und ich glaube auch auf sich selber nach dieser Tat, nach diesem Missbrauch. Aber wenn man jetzt zum Beispiel nach Südamerika sieht oder nach Mittelamerika, dann sehen wir eine Form von Kriminalität durch so Kartelle und Gangs, auch in so Elendsviertels und Favelas, und der funktioniert ganz anders. Die pressen zwar auch Geld ab aus diesem Elend, die profitieren von diesem Elend, indem die auch Schutzgelder erpressen, indem die auch Drogen verkaufen, Prostitution fördern, Waffen verkaufen, was auch immer. Die herrschen aber auch insofern oft, indem die, wenn auch nur aus Machterhaltungsgründen, so ein bisschen in Anführungsstrichen jetzt auf so eine schräge Art und Weise ihrer sozialen Verantwortung nachkommen und Geld, was sie verdienen, auch teilweise wieder in ihre Gegenden investieren. Ne? Also wenn du zum Beispiel in manchen Favelas bist und du findest gute Fußballplätze, die werden meistens, sind die von irgendwelchen Gangs gebaut worden. Oder die schützen dann die Leute vor irgendwie Einflussnahme von außen oder vor korrupten Polizisten oder die organisieren kleine Fußballturniere für Jugendliche oder so. Natürlich machen die das alles nur, um sich so diese Loyalität zu kaufen. Ne? Aber das ist eher so ein Zuckerbrot- und Peitsche-Prinzip, was eben sehr, sehr viel nachhaltiger funktioniert als dieses reine Angstprinzip, ne? Weil die Leute sich denen natürlich dann dadurch auch so ein bisschen verbundener fühlen und eher das Gefühl haben, okay, die sind so Zorro-mäßig, die tun auch was für uns, da die verrät man dann vielleicht nicht so leicht, wie man so einen Ramadan halt verrät, weil der halt einfach nur schlimm ist, ne?
Ja, ich meine, letztendlich gibt es ja immer wieder irgendwelche Interviews, die man sieht, ob es jetzt irgendwie aus den Favelas ist oder ob es aus Süditalien stammt oder sowas, ja, wo man dann, also Sizilien, wo man dann die einfache Bevölkerung sprechen hört, die dann sagen so, hey, die und die Person hat nur Gutes in unserer Stadt gemacht, wir haben dieses, wir haben jenes, ja, die halten ja häufig diese Gangster wirklich in Ehren, weil sie eben davon profitiert haben. Das scheint so aus unserer Perspektive total paradox, weil du weißt, dass es einfach hochkriminelle Menschen sind.
Ja, ja, genau. Aber die eben dann dennoch so in so einem gewissen Rahmen was an die Gemeinschaft zurückgeben. Das ist ein ganz, ganz komisches soziokulturelles Geflecht, was da teilweise
total auftritt. Das ist auch super spannend auf der gewissen Weise, ne? Weil die es schaffen, sich so eine eigene Gesellschaft zu konstruieren.
Ja, Ja, genau. Und auch so ein Loyalitätsgefühl zu erzeugen, was du eben nicht nur mit Gewalt und Furcht erzeugen kannst.
Ja, und irgendwie schon. Also es ist ja nicht, ja, man, ja, kann ja, schon, ja. Das, man kann die ja nicht davon freisprechen, dass das Kriminelle sind, nein, nein, die nein, Gewalt anwenden. Natürlich nicht, so, ne? Natürlich nicht. Ja, ja. Also es ist, glaube ich, nur, dass es Menschen gibt, die davon profitieren und das vielleicht auch einfach in Kauf nehmen müssen.
Ja. Was auf jeden Fall immer schön ist in Südamerika, ist, dass wenn man so Berichte liest über irgendwelche Maßnahmen, dass da so Polizeimaßnahmen ganz gerne einfach klingen wie so Titel von schlechten 80er-Jahre-Actionfilmen. Das ist immer witzig. In El Salvador, da gab es bis vor einigen Jahren die Politik der harten Hand gegen die Straßengangs. So hieß das offiziell, die hat aber nicht geholfen. El Salvador war das die Mordhauptstadt der Welt quasi, das Land mit den meisten Morden, die auf diese Gang-Gewalt zurückgegangen sind. Jetzt hat der aktuelle Präsident es aber geschafft, tatsächlich die Gewaltrate hardcore zu senken, indem er gegen die Gangs wirklich krass vorgegangen ist. Und dieses hieß dann die Politik der super harten Hand. Nachdem halt die nachdem die Politik der harten Hand gescheitert ist, hat dann die super harte Hand offensichtlich was gebracht. Und das ist so, man muss immer so ein bisschen grinsen,
wenn das ist dies, relativ ich, kreativlos, würde ich sagen. Ne?
Und auch so ein bisschen so, weiß ich nicht. Das kann man halt irgendwie nicht ernst nehmen. Das klingt echt wie so ein schlechter Filmtitel, aber es scheint funktioniert zu haben, ja.
Ja, ja, das ist so ein bisschen wie The Game, der damals 50 Cent dissen wollte und aus G-Unit, G-U-Not gemacht hat, seine eigene Crew gegründet hat.
Ich erinnere mich.
Ja.
Zum Thema dumme Verbrecher im Hip-Hop, da habe ich auf jeden Fall auch was Geiles gelernt die Woche. Vielleicht machen wir da tatsächlich auch demnächst mal nochmal einen Ausflug irgendwann in die Verbrechenswelt von Philadelphia, gemischt so ein bisschen auch mit dieser Underground-Hip-Hop-Szene. Da bin ich auf so zwei Künstler gestoßen, die ich ganz gerne mag und die offensichtlich auch sehr, sehr das gelebt haben, wovon sie rappen und sich dann auch dumm in irgendwelchen Interviews selbst verraten haben. Letzten Endes, das ist eine ziemlich witzige Geschichte. Oh, ja, ja.
Okay.
Ja. Hm. Aber gut, für heute sind wir erstmal fertig mit Verbrechen und mit Ägypten und mit Ramadan und ja, du hast mal wieder einen Fall überstanden und das war ja schon auch einer, der ganz schön an die Nieren ging.
Ja, so ist es. Einer, der aber gleichzeitig durch diese Kulisse, finde ich, ansteckend ist.
Ja, der hat was.
Also
ne? der hat
so aus so einer filmischen Perspektive, weißt du, ja, es hat eine voll. Gewisse, klingt jetzt komisch, aber so eine Unterweltromantik.
Ja, so eine gewisse Ästhetik und ich hab
ja, Ästhetik, ja, vielleicht ja. Ist Romantik das falsche Wort und Ästhetik passt besser. Vielleicht ist es aber von beidem etwas. Also ich finde, so diese Idee überhaupt zu sagen, dass es sowas gibt in einem Land wie Ägypten, ja, ich meine, das sind alles schlimme Verbrechen, daran ist nichts Schönes, ja. Aber wenn man das mal versucht, aus so einer filmischen Perspektive zu ergreifen oder einen Blickwinkel oder, sag ich mal, ja, wahrscheinlich ist es das am ehesten, dann wirkt das auf jeden Fall ansteckend in dem Sinne, als dass ich sagen würde, dass sehr krasse Bilder erzeugt werden, die man sich filmisch gut vorstellen kann. Ja, ich würde fast sagen, wie so eine filmische Kulisse sind. Ja. Weiß ich, das
mir
meine?
Geht's genauso.
Also das klingt jetzt ein bisschen schräg vielleicht.
Nee, mir geht's genauso. Und wir sind halt im Herzen auch irgendwie Medienwissenschaftler und ganz oft lese ich mir so Verbrechen durch oder recherchiere so Verbrechen und sehe die dann wirklich durch so eine cineastische Linse auch und überlege mir, wie das als Film wirken würde. Das ist,
ja, ja, also ich habe die ganze Zeit Bilder vor Augen.
Ich auch, ja, ich auch, definitiv, ja. Naja, da haben wir Folge 159 eingetütet. Mal was ganz anderes, mal ein ganz anderer Schauplatz vor allem auch. Ja, haut mal in die Tasten, ob ihr den Fall kanntet und wie eure Gedanken so zu dem ganzen Ding sind, zu der Kulisse, zu dem, was da passiert ist, Straßenkinderproblematik. Und schreibt gerne auch, wie ihr das mit der Herabsetzung der Haft, der Strafmündigkeit seht. Seid ihr Befürworter, seid ihr dagegen? Seid ihr eingeschränkte Befürworter? Vielleicht erzähle ich in der nächsten Folge mal, wie ich das überhaupt sehe.
Ja, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Ich finde, wie gesagt, diese Abfrage jetzt gerade bei dieser Folge so ein bisschen unpassend, fairerweise,
irgendwie
weil
schon,
wir
ja.
über Ägypten gesprochen haben. Aber gerade deswegen, glaube ich, ist es ganz wichtig oder auch interessant, an dieser Stelle mal ein Bild zu bekommen, wie ihr das so seht, um so eine kleine statistische Erhebung letztendlich zu haben, die losgelöst ist von einem deutschen Verbrechen.
Wunderbares Schlusswort.
Denn so eine Erhebung, die quasi immer dann erfolgt, wenn gerade was passiert ist, dann kochen noch so die Gemüter, dann sind die Emotionen erhitzt. Ich meine, klar, es gab Fälle, du hast ja gerade davon berichtet, aber jetzt eben nicht in Deutschland, dann ist es vielleicht immer noch mal was anderes, ja, diesen Berliner Fall mal ausgenommen. Und das war ja offensichtlich auch kein Jugendlicher und kein 12- oder 13-, 14-Jähriger, der was gemacht hat.
Ja.
Also von daher würde es mich mal interessieren, wie da so die Zahlen sind.
Ja, definitiv, definitiv. Ja, du hast es überstanden. Vielen Dank fürs Zuhören euch allen und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder.
Ja, danke dir, Fabian. Euch auch Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.